Herzlich grüß Gott, liebe Hörer. Ich begrüße Sie im Kontrafunk, der Stimme der Vernunft aus der Schweiz, zu unserer heutigen Ausgabe Der Rechtsstaat. Mein Name ist Michael Moser, ich bin Rechtsanwalt. Schön, sind Sie dabei. Die Ereignisse in diesen Tagen in Deutschland sind innenpolitisch und verfassungsrechtlich historisch. Mit Professor Volker Böhme-Nessler und Carlos Gebauer versuche ich eine Einordnung der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die sich mit dem Zusammentritt des aufgelösten 20. Deutschen Bundestages befassen. Unser Rechtsanwaltskollege Dr. Christian Wirth aus dem Saarland hatte das zweifelhafte Vergnügen, als Bundestagsabgeordneter den Vorgängen im Deutschen Bundestag beizuwohnen. Mit ihm spreche ich über das dort Erlebte. Mit dem Schweizer Juristen Claudio Zanetti werfe ich schließlich einen Blick von außen auf Deutschland im Spannungsverhältnis zwischen Politik und Recht. Ich wünsche Ihnen, verehrte Hörer, Impulse, die zum Nachdenken anregen und nachwirken. Wir leben in verrückten Zeiten. Verrückt im tatsächlichen Wortsinn, aus der Ordnung gekommen. Wenn die Stuhlreihen nicht mehr passen, die jetzt ohnehin im Deutschen Bundestag in Windeseile umgebaut werden müssen, nachdem der 20. Deutsche Bundestag in seiner Sitzung vom 18. März noch einmal in alter Besetzung zusammengekommen ist und schon eine Woche später am 25. März in der Besetzung des 21. Deutschen Bundestages sich konstituieren soll. Am 18. März wurden die umstrittenen Änderungen des Grundgesetzes zur Schuldenbremse und zum Klimastaatsziel 2045 mit der erforderlichen Mehrheit von mehr als zwei Dritteln der Abgeordneten vom Bundestag beschlossen. Davor gab es einige Organklagen und Eilanträge an das Bundesverfassungsgericht, das jedoch mit Beschlüssen vom 13. März und 17. März allesamt zurückgewiesen oder verworfen hat. Dazu sprechen wir mit Professor Dr. Volker Böhme-Nessler, Inhaber eines Lehrstuhls für öffentliches Recht an der Karl-von-Ossietzky-Universität in Oldenburg und unserem geschätzten Kollegen Carlos Gebauer, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Medizinrecht in Düsseldorf. Herzlich willkommen, liebe Kollegen, im Rechtsstaat auf Kontrafunk. Herr Professor Böhme-Nessler, es haben sich namhafte Kollegen Mühe gegeben, das oberste deutsche Gericht im Karlsruher Schlossbezirk davon zu überzeugen, dass etwas faul ist im Staate, was dieses Prozedere angeht, was wir jetzt erlebt haben, mit Zusammentritt des eigentlich abgewählten, aber de lege lata ja aufgelösten 20. Deutschen Bundestages. Die kurze Geschichte ist, dass die CDU, CSU und SPD zusammen mit den Grünen eine verfassungsändernde Mehrheit noch im 20. Deutschen Bundestag haben, die sie jetzt auch am 18. März zur Geltung gebracht haben in der Abstimmung, die aber im 21. Deutschen Bundestag nicht mehr zustande kommen würde. Deswegen gibt es erheblichen Diskussionsbedarf. Wir wollen uns dem Thema ein bisschen nähern. Vielleicht mit der allerersten, aber vielleicht auch kniffligsten Frage. Es wird immer argumentiert mit Artikel 39 Grundgesetz. Artikel 39 Absatz 1 Satz 2 sagt, die Wahlperiode des alten Bundestages endet mit Zusammentritt des neuen Bundestages. Man geht also davon aus, es gibt keine Zeit ohne Parlament. Das muss immer verfügbar sein, damit die Repräsentanz im Staate gewahrt ist. Jetzt wurde aber der 20. Deutsche Bundestag durch Erklärung des Bundespräsidenten vom 27. Dezember 2024 aufgelöst nach der missglückten Vertrauensfrage des Bundeskanzlers Olaf Scholz. Artikel 68 Absatz 1 Satz 1 sagt, der Bundespräsident kann auflösen, wenn die Vertrauensfrage ein negatives Ergebnis bringt. Er müsste nicht auflösen, aber in dem Fall, er hat aufgelöst. Dieses Argument wurde in keiner der vorliegenden Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts auch nur mit der Pinzette angefasst. Was ist davon zu halten?
Klare Antwort, nichts. Die ganzen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die in den letzten Tagen ergangen sind, zeugen vor allen Dingen von einem, von mangelndem Respekt gegenüber den Wählern und von mangelndem Respekt gegenüber dem demokratischen Geist. Und das ist das, was die Entscheidungen verbindet. Das Bundesverfassungsgericht hat ja die Anträge nicht zurückgewiesen, nicht verworfen, sondern es hat sie vom Tisch gewischt. Das ist nicht dasselbe. Das Bundesverfassungsgericht kann natürlich entscheiden, wie es will, aber der Respekt vor der Verfassung gebietet es, sich eine bestimmte Mühe zu geben. Und das Bundesverfassungsgericht ist, wie Sie gerade sagen, überhaupt nicht auf die diskutierten verfassungsrechtlichen Probleme eingegangen. Das Bundesverfassungsgericht sagt ganz einfach, es gibt einen Satz in Artikel 39, der sagt ganz klar, der alte Bundestag ist so lange im Amt, bis der neue zusammengetreten ist. Punkt, fertig. Und auf diesen einen Satz stützt das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidung. In respektloser Kürze werden auf der Grundlage dieses Satzes die Kritik zurückgewiesen. Weil es so da steht in diesem Satz, darf der alte Bundestag noch machen, was er will. Er darf sogar noch, obwohl es einen neuen Bundestag gibt, nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts noch Verfassungsänderungen vornehmen. Und das ist Verfassungsauslegung auf Klipschulniveau. Keine juristische Auslegung endet bei der Wortlautauslegung. Man fängt beim Wortlaut an, dann kommt aber mindestens noch die systematische Auslegung und die teleologische Auslegung. Die Verfassung besteht ja nicht nur aus diesem einen Satz. Die Verfassung ist ja ein gesamtes System und alle Teile dieses Systems hängen zusammen. Zum Beispiel gehört da auch der Demokratiegrundsatz dazu. Und der Demokratiegrundsatz sagt ja, wenn der Wähler, der Souverän, das Volk entschieden hat, dann gibt es sozusagen einen neuen Bundestag. Und der alte Bundestag ist erstmal weg. Aus Demokratiegesichtspunkten müsste am Montag nach der Wahl der neue Bundestag zusammentreten und das Amt übernehmen. Das funktioniert praktisch nicht. Aus organisatorischen und sonstigen Gründen funktioniert das nicht. Und für diese Übergangszeit brauchen wir noch den alten Bundestag. Aber die entscheidende Frage ist, ob der Demokratiegrundsatz zulässt, dass der alte Bundestag in dieser Übergangszeit noch tiefgreifende, bewegende Entscheidungen trifft, die den neuen Bundestag, der kurz danach ins Amt tritt, auf Jahre hinaus bindet. Und da meine ich tatsächlich, das ist ein Verstoß gegen den Demokratiegrundsatz. Aber das Bundesverfassungsgericht hat sich mit dieser Frage gar nicht befasst. Und das finde ich einfach respektlos gegenüber den Antragstellern, gegenüber der Verfassung und gegenüber der Demokratie und vor allen Dingen auch respektlos gegenüber den Wählern, die ja einen neuen Bundestag mit ganz anderen Mehrheiten gewählt haben. Also mit anderen Worten, von diesen ganzen Entscheidungen halte ich nichts. Nicht nur deswegen, weil ich inhaltlich anderer Meinung bin, sondern auch deswegen, weil die Art und Weise, wie das Bundesverfassungsgericht mit diesen Anträgen umgegangen ist, die ist auch schockierend. Die ist eines Verfassungsgerichts nicht würdig.
Wenn wir uns mal ein bisschen lösen von dem Niveau, das da bis jetzt vorgelegt worden ist und versuchen, es mal so zu tun, wie es jedenfalls nach meiner Vorstellung richtigerweise hätte getan werden müssen, dann fällt mir auf, der Bundespräsident hat nach Artikel 68 des Grundgesetzes unter den damals gegebenen Voraussetzungen den Bundestag aufzulösen. Jetzt muss man sich mit der Frage auseinandersetzen, welche Rechtswirkungen hat eine Auflösungserklärung durch den Bundespräsidenten. Man könnte nach meinem Dafürhalten die Auffassung vertreten, dass der Bundespräsident nicht durch eigenen Hoheitsakt das Grundgesetz ändern kann. Also kann er auch Artikel 39 Absatz 1 Satz 2 nicht ändern. Sondern mit seiner Auflösungserklärung bleibt es dabei, dass der Bundestag so lange im Amt bleibt, bis sein Nachfolger zusammengetreten ist. Erst dann endet diese Wahlperiode. Die Frage, die ich mir aber wieder stelle, ist, wir kennen im Zivilrecht diesen merkwürdigen Begriff des wesensgleichen Minus. Ein Anwartschaftsrecht ist wie ein Eigentumsrecht, aber gegenüber dem Eigentum ein wesensgleiches Minus. So ähnlich könnte man die Position des Bundestages betrachten, der schon abgewählt ist, der sich schon selber durch konstruktives Misstrauensvotum an sein eigenes Ende katapultiert hat, der vom Bundespräsidenten aufgelöst ist und der unmittelbar vor der Neukonstituierung seines nachfolgenden Parlaments steht. Und wenn man jetzt sagt, das ist zwar noch ein Bundestag, der grundsätzlich dieselbe Position hat, wie er sie immer hatte, seit er selber zusammengetreten war, aber der schon weiß, dass sein Atem am 25. März 2025 ausgehaucht ist, weil dann der Nachfolger zusammentritt, dann hat er sich nicht nur aus politischer Klugheit und um sein Ansehen zu schärfen und zu stärken, zurückzuhalten, sondern hat er sich auch aus dem Demokratieprinzip, dem Wähler gegenüber, zurückzuhalten und hat keine Entscheidungen zu treffen, von denen er schon weiß, dass sie von dem nachfolgenden Parlament so nicht getroffen werden würden, absehbar nicht so getroffen werden würden. Er hat also ein bisschen weniger als die Ursprungskompetenz. Er ist nicht mehr ein richtiger Bundeskanzler, sondern nur noch ein kommissarischer. Und der Bundestag ist auch kein richtiger Bundestag mehr, sondern auch nur noch ein kommissarischer. Und wenn man auch hier wieder die guten alten Regeln beispielsweise des bürgerlichen Gesetzbuches zur Anwendung bringt, dann gibt es im Recht der Geschäftsführung ohne Auftrag die schöne Vorschrift des Paragraphen 678 BGB, wo drin steht, dass man Geschäfte auch als kommissarischer Amtsinhaber dann nur für den Abwesenden führen darf, wenn man davon ausgehen kann, dass er das genauso gemacht hätte. Wenn man hingegen schon weiß, dass der Geschäftsherr, der Künftige, das so nicht wollen würde, dann hat man sich dem zu enthalten. Und das wäre meine Auffassung gewesen, wie man es verfassungsrechtlich ordnungsgemäß abgewickelt hätte.
Carlos, du sagtest gerade konstruktives Misstrauensvotum. Wir hatten die Vertrauensfrage. Das ist ein kleiner Unterschied, weil beim konstruktiven Misstrauensvotum würde ja der Bundestag fortbestehen und nur ein anderer Bundeskanzler ernannt werden. Aber das Thema der Auflösung, Herr Professor Böhme-Nessler, das kommt ja in den Entscheidungen bisher noch gar nicht vor. Das heißt, dieses Problem ist entweder absichtsvoll nicht gesehen worden oder man wollte das heiße Eisen nicht anfassen. Denn wenn die Väter und Mütter des Grundgesetzes von Auflösen sprechen, dann müsste man den Artikel 68 auch noch im Kontext des Artikel 81 Grundgesetz sehen, der ja die Alternative vorsieht, wenn der Bundespräsident nicht aufgelöst hätte, könnte die dann geschwächte Bundesregierung mit dem Instrument des Gesetzgebungsnotstands operieren. Und dann würde in dem Fall dem Bundesrat eine höhere Bedeutung zuwachsen, aber nicht dem ohnehin geschwächten Bundestag. Also auch dieses Argument, dass man guten Gewissens heranziehen hätte können, um zu sagen, nein, dieser Bundestag ist aufgelöst, für die Übergangszeit bis zur Neuwahl braucht es ihn streng genommen gar nicht, das ist nicht angepackt worden.
So ist es. Es wird tatsächlich auch in der Rechtswissenschaft nicht wirklich angepackt. Der Punkt war, man hat tatsächlich das Gefühl, dass das Bundesverfassungsgericht ein bestimmtes Ergebnis im Auge hatte, das es gerne erreichen wollte. Wenn es sich auf Ihre Argumentation eingelassen hätte oder auf die Argumentation von Herrn Gebauer, dann hätte es zu dem Schluss kommen müssen, dass der Bundestag zwar noch im Amt ist, Artikel 39, aber nicht mehr alles machen darf, was ein normaler Bundestag in Anführungszeichen machen darf. Und dann wäre das Ergebnis gewesen, selbstverständlich kann der kommissarische, der treuhänderische vielleicht Bundestag keine Verfassung mehr ändern, die dann den nächsten Bundestag bindet. Und natürlich darf erst recht ein aufgelöster Bundestag das nicht. Und der Punkt ist dann auch nochmal, das was Herr Gebauer gerade sagte, diese ganzen Probleme, die wir jetzt haben, die kommen ja nur daraus, dass den politischen Beteiligten klar ist, dieses Ergebnis, das wir gerne haben wollen, nämlich Verfassungsänderung, kriegen wir mit dem neuen Bundestag wahrscheinlich nicht mehr. Und deswegen müssen wir jetzt was ganz Raffiniertes machen, nämlich ganz schnell noch mit dem alten Bundestag unser gewünschtes Ergebnis einfahren. Und das ist ja noch schlimmer als nur eine Verfassungsänderung. Man versucht ja, den neuen Bundestag noch auszutricksen. Das ist sowas von respektlos und dem Geist der Demokratie nicht entsprechend, dass mich das eigentlich beinahe fassungslos macht. Und das Bundesverfassungsgericht nickt das einfach ab. Herr Moser, Sie haben es am Anfang gesagt, das sind nur ganz kurze Beschlüsse, mit denen die Anträge verworfen werden. Es gibt praktisch keine Begründungen. Es wird nur behauptet. Es ist so und so, Punkt, fertig. Keine Argumentation. Und das Bundesverfassungsgericht kommt hier seiner Aufgabe nicht nach. Das muss man ganz klar sehen.
Ein Argument, was mich etwas gewundert hat in diesen knapp gehaltenen Beschlüssen, ist auch das Argument, man könne das ja auch alles noch im Hauptsacheverfahren klären. Also eine einstweilige Anordnung bedürfte es nur dann, wenn ein unwiederbringlicher Schaden drohen würde. Jetzt frage ich natürlich schon in die illustre Runde, wie will man denn eine solche Grundgesetzänderung mit anderen Mehrheiten rückgängig machen? Sie sprachen richtigerweise davon, der neue Bundestag wird eigentlich illegitim gebunden an ein Votum, das er nicht gefasst hätte, obwohl er, der neue Bundestag, der einzig demokratisch Legitimierte ist. Also dieser Schadenseinschlag, man spricht von 1.000 bis 1.500 Milliarden neuen Staatsschulden. Man spricht von einem Staatsziel Klimaneutralität in 2045 mit bisher nicht absehbaren ökonomischen Folgen für das Land. Ist das nicht ein Schadenseinschlag, Entschuldigung, der es geradezu aufdrängt, im Wege der einstweiligen Anordnung zu regeln?
Natürlich, ein größerer Schaden ist ja eigentlich gar nicht mehr denkbar. Und dann sagt das Bundesverfassungsgericht, wir machen nichts. Also das ist ja der Sinn und Zweck eigentlich dieser einstweiligen Anordnungsverfahren, dass man solche Schäden, die man hinterher eigentlich nicht mehr korrigieren kann, verhindert, indem man als Gericht eingreift und sagt, einstweilen haltet ihr mal still, bis wir die Hauptsacheentscheidung getroffen haben. Wobei noch dazu kommt, was bei diesen früheren Entscheidungen von letzter Woche, dass bei diesen Entscheidungen sogar schon in der Hauptsache entschieden worden ist. Also dieses, über das ich gerade gesprochen habe, dass man auf das Argument gar nicht eingeht, was sagt denn eigentlich die Demokratie dazu? Das ist schon als Hauptsacheentscheidung ergangen. Das heißt, das macht es ja noch schlimmer. Das heißt, die halten es gar nicht mehr in der Schwebe, sondern sie entscheiden schon. Und bei den letzten Entscheidungen, von denen Sie gesprochen haben, also mir kommt das so vor, als ob wir da so richtig die Arroganz der Macht erleben. Die geben sich in keiner Hinsicht Mühe und entscheiden einfach so, weil sie es können. Und sie müssen es nicht begründen, sie müssen nicht drüber nachdenken, sie müssen sich nicht auf die Kritik einlassen. Und das ist des Bundesverfassungsgerichts nicht würdig. Und so geht das nicht.
Wenn wir uns jetzt nochmal auf den Standpunkt stellen, dass es für all das eine harmlose Erklärung geben könnte, um nicht allzu schwarz zu sehen, dann wäre ja vielleicht auch folgende Sichtweise denkbar, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, wir lassen die jetzt erstmal machen, fast im adenauerschen Sinne nun kämpft mal schön, und dann schauen wir nächste Woche, wenn wir uns materiell, inhaltlich mit den dann tatsächlich zustande gekommenen Beschlüssen auseinandersetzen, ob die denn auch materiell rechtlich sich unter die Vorschriften des Grundgesetzes noch subsumieren lassen. Das heißt, da wird etwas konstruiert und das prüfen wir dann anschließend. Und in einer anschließenden Prüfung kann man ja beispielsweise sich mit der Frage auseinandersetzen, welche Bindungskompetenzen hat der alte Bundestag noch gegenüber dem nachfolgenden Bundestag? Und eine Vorfrage wäre auch die, ich sehe einen Legitimationsbruch zwischen einem Bundestag am 13. März und einem Bundestag am 18. März 2025, weil nämlich, und jetzt bin ich wieder bei Artikel 39 Absatz 1 Satz 2, der Zusammentritt des neuen Bundestages mit Verkündung des amtlichen Endergebnisses am 14. März 2025 möglich gewesen ist. Er war also nicht konstituiert, aber konstitutionsfähig. Und da müsste nach meinem Dafürhalten ein Parlamentspräsident gehalten sein, dann den Bundestag einzuberufen, der zu diesem Zeitpunkt dann schon in seinem Keim angelegt ist, der durch Konstituierung dann zustande kommen kann und sich in voller Blüte entfalten kann.
Das war ein wesentliches Argument der Organkläger. Ich will nur auf eins noch hinweisen. In der Entscheidung 2 BVE 3 aus 25, für die Zuhörer, das ist der Antrag von Abgeordneten der Fraktion Die Linke im 21. Deutschen Bundestag und verschiedenen Abgeordneten, da heißt es in der Textziffer 11, ob der Organklageantrag zulässig ist, kann offen bleiben, er ist jedenfalls offensichtlich unbegründet. Und das ist das, Carlos, wo ich dir vollkommen zustimme. Das Argument sehen wir wohl, was machen wir nur, wenn das Gericht an das Argument nicht rangeht? Und zu hoffen, dass es sich dann nachher im Hauptsacheverfahren des Themas annimmt, das kann ich schwer greifen.
Also ich kann das durchaus greifen. Man muss ja dann nur die Maßstäbe der Judikatur des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Jahre 2021 heranziehen, in der es verkürzt gesagt heißt, dass niemandem die Kompetenz zukommt, über Generationen hinweg nachfolgende Generationen in irgendwelche Bedrullien zu bringen. Und wenn da nicht ein normaler Kredit aufgenommen wird, sondern so etwas Existenzgefährdendes, Handlungseinschränkendes, dann kann das ja unter dem Gesichtspunkt der Verantwortung für künftige Generationen durchaus schlicht verfassungswidrig sein.
Das ist dann sozusagen ein anderer Kritikpunkt. Den einen Kritikpunkt, der alte Bundestag dürfte das gar nicht, der hat sich erledigt, den können wir nicht mehr aufgreifen. Aber man könnte, wie Sie jetzt gerade völlig zu Recht sagen, den Kritikpunkt aufgreifen, inhaltlich diese exorbitanten Schulden zu machen, das geht gar nicht. Insofern stimme ich Ihnen zu, das ist eine gute Idee. Wobei ich weiß nicht, ob die so raffiniert sind, die Verfassungsrechte, das kann ich nicht einschätzen, da wäre ich mal gespannt. Dann sind wir alle erstaunt und dann nehme ich auch meine Kritik zum Teil zurück am Bundesverfassungsgericht und ziehe meinen Hut, wenn die das machen würden.
Ein Argument der Organkläger war ja auch die mangelnde Vorbereitungszeit. Es ging chaotisch zu im Bundestag. Wir haben gehört, dass teilweise Geschäftsordnungsverstöße in den Ausschüssen reklamiert worden sind. Man wusste nicht, über welche Vorlagen man abstimmt. Es waren bei weitem nicht alle Mitglieder der Ausschüsse anwesend. Teilweise waren welche über Zoom zugeschaltet und waren dann gar nicht anwesend. Man wusste nicht, wer abstimmt. Über Geschäftsordnungsanträge wurde nicht abgestimmt. Also es ging zu eigentlich wie bei den Hottentotten. Aber das Argument der Vorbereitungszeit, das haben wir doch gehört in der Heilmann 1-Entscheidung zum Heizungsgesetz, wo das Bundesverfassungsgericht sagt, nee, es muss Zeit sein für die informierte, sozusagen selbstbestimmte Gewissensentscheidung eines gewählten Parlamentariers. Und da hat ja auch die fraktionslose Abgeordnete Johanna Kotar gesagt, ich weiß gar nicht, über was hier abgestimmt werden soll. Ich bin nicht hinreichend informiert. Ich bräuchte mindestens 3 Wochen, um mich zu informieren. Wir bräuchten auch Sachverständigenanhörungen, die wir in der Kürze der Zeit gar nicht durchführen können. Warum spielte denn, Herr Böhme-Nessler, das Argument der mangelnden Vorbereitungszeit für die jetzt vorliegenden Entscheidungen gar keine Rolle?
Also wenn ich die Entscheidungen richtig verstanden habe, sagt das Bundesverfassungsgericht, so komplex ist die ganze Angelegenheit nicht. Das kann man auch in kurzer Zeit in den Griff kriegen und sich in kurzer Zeit entscheiden. Als ich das gelesen habe, ist mir die Entscheidung aus der Hand gefallen, für die nächsten 12 Jahre ein Sondervermögen aufzumachen im Bereich von 500 Milliarden Euro. Die Schuldenbremse aufzuheben, teilweise zu verwässern oder zum Beispiel auch noch diese Idee Klimaneutralität 2045 jetzt reinzuschreiben in die Verfassung, vor allen Dingen diese Idee. Das ist so komplex, das sind so schwierige, wechselwirkende Folgen, die damit verbunden sein können, die man in dieser ganz, ganz kurzen Zeit noch nicht mal ansatzweise durchdenken kann. Und da sagt das Bundesverfassungsgericht tatsächlich ganz platt einfach so, naja, so kompliziert ist das nicht. Es geht um ein paar Schulden, es geht um die Schuldenbremse und fertig. Das kann man als normaler Abgeordneter in verhältnismäßig kurzer Zeit verstehen und sich dazu entscheiden. Das ist auch wieder dieses, was wir in den ganzen Entscheidungen sehen. Es wird nicht entschieden, die Anträge werden nicht verworfen, sie werden respektlos abgebügelt und das ist nicht schön.
Wo führt uns das hin, vielleicht als betrübliches Zwischenfazit, Carlos, wo führt uns das hin, wenn das Bundesverfassungsgericht mit viralen, akuten Problemen der Zeitgeschichte verfassungsrechtlicher Art so umgeht?
Also ich sehe mich in meiner Weltsicht deutlich gestärkt, dass wir unser Grundgesetz, unsere Verfassung in Deutschland fortentwickeln müssen und dass Lücken geschlossen werden müssen. Je tiefer ich mich eindenke in diese Problematik, desto mehr komme ich zu dem Punkt, dass ich sage, Verfassungsrechtler sind im Grunde Künstler des Herumtanzens um rechtsfreie Räume. Und der rechtsfreie Raum besteht darin, dass ein Politiker sich vor der Wahl hinstellen darf und sagen kann, ich mache XYZ und am Tag nach der Wahl sagt er, ich mache alles Mögliche, aber nicht XYZ und dass das für ihn keinerlei rechtliche Konsequenzen hat. Und in dem Moment, wo die von mir immer wieder in die Debatte eingeführte Abgeordnetenhaftung ernsthaft mal debattiert werden würde in ihren Möglichkeiten, ergäben sich für uns alle in einer Republik völlig neue Diskussionsfelder und Argumentationsspielräume. Kein Abgeordneter, nicht einer, der geschäftsfähig ist, würde einen solchen Beschluss mitfassen, wenn er wüsste, dass er für die Hyperkomplexität der Folgen, die er damit ausgelöst hat, persönlich haften muss. Haftungsrecht ist Qualitätssicherungsrecht. Das muss bedacht werden.
Das ist ein Appell für eine andere Verantwortungsethik im Deutschen Bundestag, Herr Professor Böhme-Nessler.
Ja, das ist es. Wir sind uns einig, so geht es nicht. Es gibt zu viel Verantwortungslosigkeit auch im Handeln, in der Politik, in den Parlamenten. Trotzdem bin ich ein bisschen skeptisch bei dem Vorschlag. Ich stelle mir dann die Frage, wenn die Abgeordneten für die Folgen ihres Handelns rechtlich haften müssten, dann würden die möglicherweise gar keine Entscheidungen mehr treffen. Wenn sie Entscheidungen treffen, auch wenn das jetzt eine unheimlich hohe Summe gerade ist, aber auch die Entscheidungen, die die Abgeordneten treffen zum normalen Haushalt jedes Jahr, das sind ja auch mehrere hundert Milliarden, wenn die tatsächlich dann die Angst hätten, sie müssten vielleicht aus irgendwelchen Gründen da haften, persönlich, dann weiß ich nicht, ob die noch entscheiden würden. Der zweite Punkt ist auch, die Idee von Verfassungsrecht ist, dass man sagt, in der Demokratie ist die Politik grundsätzlich frei, solange sie demokratisch gewählt ist. Das Verfassungsrecht ist die Basis und die Eingrenzung. Aber zum Demokratiegrundsatz gehört eben auch, dass es eine Interaktion gibt zwischen Wählern und Politikern und dass die wichtigen Entscheidungen in dieser Interaktion getroffen werden und dass da nicht unbedingt jetzt das Recht und die Gerichte die Entscheidungsfreiheiten noch mehr einschränken. Das finde ich auch ein bisschen ein Problem. Dann haben wir die totale Verrechtlichung der Politik. Das wollen wir auch nicht. Das wäre dann auch vielleicht nicht mehr so richtig demokratisch. Also ja, das ist ein ganz problematischer Punkt. Oder wir haben auch ein Qualifikationsproblem bei den Akteuren. Wir müssen dafür sorgen, dass andere Leute ins Parlament kommen. Wenn man sich anguckt, wer in den letzten Jahren Karriere macht und ins Parlament kommt, das ist teilweise gruselig, wenn man sich die Lebensläufe anguckt. Und dann denkt man, dass Leute mit solchen Lebensläufen Entscheidungen treffen, die das Wohl und Wehe von 80 Millionen Bürgern betreffen. Dann wird einem auch schon gruselig. Also wir müssten was machen, um die Qualität zu steigern. Wir müssen die Qualität der Politik steigern, die Qualität des Personals und die Qualität der Entscheidungen an sich. Da bin ich mir völlig einig mit Ihnen, Herr Gebauer.
Und vielleicht lassen Sie mich noch einen Stein ins Wasser werfen, um zu sehen, ob die Wellen am Ufer ankommen. Von Roger Köppel habe ich vor einiger Zeit einen Slogan gehört, der mich mit Begeisterung erfüllt. Der sagte, Deutschland muss verschweizern. Ein Appell für mehr direkte Demokratie.
Ja, ja, ja.
Lassen Sie uns den Blick mal heben und sagen, was wäre denn passiert, wenn wir in Artikel 20 einen Satz hätten am Absatz 2 dann, wo es heißt, die Staatsgewalt geht vom Volke aus, sie wird in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt und dass wir Volksabstimmungen haben, dass also alle fiskal bedeutsamen Gesetze und auch alle Verfassungsänderungen einer Volksabstimmung bedürfen.
Das fände ich einen ganz wichtigen Gesichtspunkt. Wie das dann konkret aussieht, müsste man gucken. Aber der Punkt ist tatsächlich, Sie finden im Grundgesetz fast keine Volksabstimmungen. In Landesverfassungen ist es zum Teil ein bisschen anders. Das hängt damit zusammen, dass die Väter des Grundgesetzes Angst vor dem Volk hatten. Die hatten in der Nazizeit erlebt, wie man ein Volk verführen kann und zu welchen Grausamkeiten und Gräueltaten ein Volk fähig ist. Und deswegen sagt sie, okay, wir wollen nicht, dass das Volk irgendwie selber entscheidet. Wir müssen eine Zwischenstufe einbauen und das ist das Parlament. Aber das ist 80 Jahre her und ob diese Überlegung noch gilt oder nicht, das bezweifle ich und deswegen könnte man das auch ändern. Also insofern, dieses entscheidende Argument gegen Volksabstimmung, das sehe ich heutzutage nicht mehr. Und deswegen ist es tatsächlich das, was Sie beide auch schon gesagt haben, um die Qualität zu steigern, um die Verantwortung auch zu steigern, wäre es auch denkbar, dass man die Verbindung auch zwischen Politik und Volk direkter macht und damit auch stärkt. Das finde ich eine sehr gute Idee. Bisschen ist es so, wenn man jetzt überlegt, das Volk würde jetzt über Steuergesetze abstimmen, da bin ich mir nicht ganz sicher, was da rauskäme, ob das wirklich funktioniert. Dann müssten wir ja als Bürger Steuererhöhungen möglicherweise zustimmen. Ob wir das wirklich machen würden, weiß ich nicht. Und das kann natürlich ein Problem sein. Manchmal müssen vielleicht die Steuern erhöht werden aus staatspolitischen Gründen.
Das ist das Problem jeder Wohnungseigentümergemeinschaft, dass sie immer darüber beschließen muss, wie viel Beiträge sie einsammelt, wenn sie es sich in ihrem eigenen Haus gut gehen lassen will. Und nur wenn man auf beiden Seiten der Waage sitzt, verspürt man den Schmerz, den man verspüren muss, um die richtige Entscheidung zu treffen.
Ich glaube, wir können an dieser Stelle ein Zwischenfazit ziehen, dass wir aus der Krise einen Appell zu einem höheren Verantwortungsethos in der parlamentarischen Demokratie formulieren. Ob unser Appell gehört wird, das werden wir kritisch verfolgen. Ich danke ganz herzlich für dieses sehr intensive Gespräch. Das Land ist in Aufruhr nach dem, was wir im Laufe der letzten zwei Wochen im Deutschen Bundestag erlebt haben. Stichwort Schuldenbremse, Grundgesetzänderung, Klimaziele 2045. Wir sprechen aus erster Hand mit unserem Rechtsanwaltskollegen Dr. Christian Wirth, Rechtsanwalt aus dem Saarland und Mitglied des Deutschen Bundestages für die Fraktion der AfD. Herr Kollege Dr. Wirth, herzlich willkommen im Rechtsstaat.
Ich grüße Sie.
Herr Kollege Dr. Wirth, Sie waren live dabei, einen Zeitzeugen erster Hand sozusagen. Erzählen Sie uns doch bitte und unseren Zuhörern, wie waren die Abläufe im Parlament, in den Beratungen? Was ist Ihnen an Besonderheiten, an Außergewöhnlichem aufgefallen?
Ja, es war ein historisches Erlebnis, nicht nur im Bundestag, sondern auch vom Bundesverfassungsgericht, historisch im negativen Sinne. Das Bundesverfassungsgericht hat sämtliche Anträge von uns, ich habe ja zwei Organstreitigkeiten eingereicht, im Eilverfahren abgelehnt und uns darauf verwiesen, dass man in der Hauptsache ja vielleicht noch eine Entscheidung bekommt, also in 5 bis 7 Jahren, und hat das begründet mit einer Folgeabwägung. Also für das Bundesverfassungsgericht war es wichtig offensichtlich, dass jetzt diese Grundgesetzgebung durchgeht. Die Folgeabwägung bezieht sich wahrscheinlich nicht auf das Land und nicht auf die Demokratie, denn wir haben natürlich eine Regelungslücke im Grundgesetz. Also wenn, was ja selten vorkommt, wenn der juristische Sachverstand und der gesunde Menschensachverstand aufeinander trifft, hätte man hier intervenieren müssen als Bundesverfassungsgericht und sagen müssen, nein, es kann nicht sein, dass der abgewählte Bundestag mit seinen Mehrheiten den neuen Bundestag haushalterisch an die Kandare nimmt, in Geiselhaft nimmt. Das hat das Bundesverfassungsgericht zugelassen. Man kann spekulieren, warum. Ich möchte das jetzt nicht machen. Das Kind liegt im Brunnen. Wir haben auch keine Möglichkeiten, jetzt noch irgendetwas zu machen. Wir haben jetzt die Situation, dass nicht nur eine überbordende Überschuldung auf uns zukommt, sondern wir haben auch jetzt dieses 2045-Ziel im Grundgesetz stehen. Und da helfen auch die Interpretationen nicht, dass das nur eine mögliche Richtlinie ist oder nicht grundgesetzbindend. Das haben wir damals beim Heizungsgesetz gesehen. Das Bundesverfassungsgericht zieht sich notfalls den Schuh an. Wir werden auf jeden Fall jetzt mit einem Haufen Klagen von NGOs überhäuft werden. Immer wenn irgendwas geplant ist, geht es darum, ist das mit dem Ziel 2045 klimaneutral vereinbar oder nicht. Ja. Wir werden völlig uns überschulden. Das Geld wird nichts mehr wert sein. Wir werden eine Inflation bekommen. Und das große Thema, was wir angesprochen haben, wohin sollen die Gelder gehen, konnte uns niemand beantworten. Wir hatten ja sonntags zum großen Teil per Zoom jede Menge Ausschusssitzungen, gerade im federführenden Ausschuss, im Haushaltsausschuss. Dort gab es ein Quorum von 25%, ausreichend nach 70 Geschäftsordnungen des Deutschen Bundestages, dass eine Sachverständigenanhörung durchgeführt wird. Das hat der Vorsitzende, der Helge Braun, abgebügelt. Das Gesetz ist so klar, man braucht keine Sachverständigen. Also es ist eine Katastrophe. Derzeit sehe ich keine Möglichkeiten, da noch einzuschreiten. Das Einzige, wo man noch drauf hoffen kann, ist, dass Herr Merz trotzdem keine Mehrheiten bekommt. Denn wenn die Links-Links-Grünen schlau wären, würden sie die Koalition nicht eingehen, die Summe platzen lassen. Sie haben einen Blankoscheck, das steht im Grundgesetz. Wenn sie schlau sind, werden sie einfach Herrn Merz nicht wählen, werden auf Neuwahlen drängen und hätten dann einen Riesenbatzen Geld, mit dem sie ihre Links-Links-Grüne Agenda durchsetzen können. Das ist meine Perspektive.
Das Abstimmungsergebnis war ja dann doch sehr deutlich. Erforderlich wären zur Grundgesetzänderung gewesen 489 Stimmen. Ja. Dem Gesetzgebungsvorhaben zugestimmt haben 512 von 718. War dieses Abstimmungsergebnis für Sie überraschend?
Nein, eigentlich nicht. Wenn man die Mechanismen kennt im Bundestag, nehmen wir mal die CDU natürlich. Merz, der hat ja nicht nur den Linken was versprochen, also den Grünen und der SPD, sondern der wird auch gedroht haben, seine eigenen Abgeordneten. Er wird denen, die ausscheiden, irgendwelche Jobs in Aussicht gestellt haben. Geld genug ist ja jetzt da. Ob das jetzt Linke, Grüne oder CDU-NGOs sind, ist ja egal. Selbst ein früher von mir geachteter Herr Willig, der immer seine Unabhängigkeit gewahrt hat, hat sich bei seinen Enkeln entschuldigt und gesagt, ja, wenn er dagegen gestimmt hätte, was hätte es genutzt? Also ich denke, da wurde eine ganz große... die ganz großen Daumenschrauben angelegt und viele Versprechungen gemacht, sehr kostspielige Versprechungen. Geld ist ja jetzt da und das hat mich eigentlich nicht verwundert, nein.
Roger Köppel von der Weltwoche sprach von einem fiskalpolitischen Staatsstreich, der von Herrn Merz da veranstaltet wurde. Würden Sie diese Einschätzung teilen?
Ja, sofort, natürlich. Unabhängig davon, Wahlversprechen und was dann plötzlich vom 23. Februar auf den 24. Februar passiert sein soll, was das bewirkt hat. Es ist einfach lächerlich. Er kauft sich seine Kanzlerschaft, er nimmt den künftigen Bundestag in Geiselhaft. Kein Mensch weiß, wozu die Gelder verwendet wird. Wenn wir den Haufen hier kennen, wissen wir genau, dass große Summen in irgendwelche NGOs reinfließen. Ich bin gespannt. Also Pistorius hat gesagt, die CDU ist in den Verhandlungen nicht mehr in unseren Vorgarten gekommen. Donnerstags im Plenum hatte Herr Merz den Grünen weinerlich zu, ich gebe euch 50 Milliarden, was wollt ihr noch? Ja, dann waren es 100 Milliarden. Also ich bin wirklich fassungslos über die Person Merz, den ich eigentlich irgendwann mal geschätzt habe und geglaubt habe, es wäre einer, mit dem irgendwann eine bürgerliche, konservative Politik zu machen ist. Also ich bin wirklich fassungslos.
Herr Kollege Dr. Wirth, das sind düstere Einblicke, die Sie uns gewähren. Dennoch danke ich Ihnen für diesen Bericht aus erster Hand. Vielen Dank.
Immer wieder gerne. Vielen Dank, Herr Müller.
Zum Abschluss unserer heutigen Sendung Der Rechtsstaat im Kontrafunk begrüße ich Claudio Zanetti, Jurist, ehemaliger Nationalrat, Unternehmer, Kommunikationsberater und Geschäftsführer des ZAV, Zentrum zur Aufarbeitung, Aufklärung, juristischen Verfolgung und Verhinderung von Verbrechen gegen die Menschheit aufgrund der Corona-Maßnahmen, ansässig im Kanton Zürich. Claudio, herzlich willkommen im Rechtsstaat auf Kontrafunk.
Hallo, freut mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Bei dem gefühlten Wahnsinn, der uns in diesen Wochen umgibt, nach der Neuwahl des Deutschen Bundestages und auch der vielen Rechtsstreitigkeiten, die dort vor das Bundesverfassungsgericht getragen worden sind, im Zusammenhang mit dem Zusammentritt des 20. Deutschen Bundestages und der sogenannten Schuldenbremse, das war ja auch Schwerpunkt der heutigen Sendung, und dem Zusammentritt eventuell des 21. Deutschen Bundestages, der dann andere Mehrheitsverhältnisse hat, ist mir ein Satz aufgefallen, Claudio, den du auf deinem Blog als Headline genommen hast: Die Juristen sind die schlimmsten, politische Justiz. Damit sind wir eigentlich schon direkt im Zentrum einer provokanten, aber vielleicht sogar zutreffenden These, nämlich im Spannungsverhältnis Rechtsstaat und Politik. Gibt es denn noch Prinzipien, auf die man sich im Rechtsstaat verlassen kann? Und wie, wenn wir den Wagen vorführen beim TÜV, so machen wir es jetzt mal in unserem Gespräch mit dem Rechtsstaat, Claudio. Wenn wir den Rechtsstaat jetzt einer Untersuchung unterziehen, nicht nur auf Rostbeulen, sondern auch auf Schäden an den tragenden Teilen, hält der Rechtsstaat der Belastungsprobe dieser Tage überhaupt noch stand?
Ja, schwierige Frage. Ich bin nicht mehr ganz sicher, ob er das wirklich tut. Und zwar, weil jetzt auch wirklich ganz fundamentale Prinzipien verletzt werden. Also zum Beispiel nur schon die Frage, wozu haben wir eigentlich Grund- und Freiheitsrechte? Wenn wir haben ein Grundgesetz oder wir haben Verfassungen, die den Staat zurückhalten sollen, dass er nicht übergriffig wird. Diese Freiheitsrechte schützen uns Menschen, weil wir Menschen sind. Sie schützen unsere Eigenschaft als Menschen mit unseren Bedürfnissen, Wünschen und so weiter. Und der Staat ist zu einem Nichthandeln verpflichtet in der Regel. Und dazu gehört übrigens auch diese Schuldenbremse, die du vorhin angesprochen hast. Die soll die Bürger schützen vor einer übermäßigen Besteuerung. Und diese übermäßige Besteuerung wäre natürlich wiederum die Folge eines übermäßigen Finanzgebarens der Politik, wenn die natürlich einfach viel zu viel Geld ausgeben, über ihre Verhältnisse leben und gar nicht auf die Idee kommen, ja, man könnte es vielleicht auch eine Nummer kleiner machen. Und dann reichen sie einfach die Rechnung weiter. Das geht natürlich nicht. Also auch die Schuldenbremse ist ein solches Schutzrecht. Und es ist schon sehr fragwürdig, ob die das einfach über den Haufen schmeißen können. Ich meine, es ist nun einmal so, Gott sei es geklagt, in Deutschland darf das Parlament mit der entsprechenden Mehrheit die Verfassung ändern. Aber gerade, dass es eine besondere Mehrheit braucht, zeigt ja, dass die Absicht dahinter steht, dass der Bürger speziell geschützt werden soll. Und dass nun einfach einer hinkommt und nach links und rechts Geschenke verteilt, nur um sich diese Mehrheit zusammenzuzimmern, zulasten der Bürger, das halte ich natürlich schon für einen schwerwiegenden Verlust der politischen Kultur. Natürlich, auch hier gibt es eben immer diese Juristen, die sagen, ja, das geht schon noch, rein juristisch ist das in Ordnung. Aber der Sinn eines Grundgesetzes, einer Verfassung, wird einfach missachtet.
Wenn wir den Grundgedanken, der jetzt unausgesprochen dieser These zugrunde liegt, nochmal verbalisieren, heißt es ja im Grundgesetz Artikel 20 Absatz 2, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Etwas Ähnliches findet sich in der Schweizer Bundesverfassung Artikel 148 Absatz 1, da heißt es, die Bundesversammlung übt unter Vorbehalt der Rechte von Volk und Ständen die oberste Gewalt im Bund aus. Das heißt, in beiden Nationalverfassungen haben wir das Primat des Volkswillens, der allerdings zugegebenermaßen natürlich in Deutschland deutlich weniger stark ausgeprägt ist, weil Deutschland eine repräsentative Demokratie ist, während die Schweiz den Vorteil hat einer direkten Demokratie. Das ist natürlich jetzt eine persönliche Wertung, wenn ich sage, aus meiner Sicht ein Vorteil der Schweiz gegenüber Deutschland, weil ich auch sage, solche Vorgänge, wie wir sie jetzt in Deutschland erlebt haben und erleben, wären ja wohl in der Schweiz nicht denkbar gewesen, Claudio. Oder wie siehst du das?
Nein, gewiss nicht. Aber eine repräsentative Demokratie ist ja nicht unbedingt schlechter. Aber sie bedingt eine gewisse Demut auch der Politiker. Gerade in ihrem Wissen, dass die Staatsgewalt vom Volke ausgeht, können sie doch nicht einfach machen, was ihnen gerade durch den Kopf schwirrt. Sie sollten das nicht tun. Und ich meine, wozu brauchen wir denn überhaupt noch Wahlen? Ich meine, es gibt in einem demokratischen Rechtsstaat nichts Wichtigeres als die nationalen Wahlen. Dem hat sich alles unterzuordnen. Aber wir sehen, das ist eine offenbare überholte Auffassung, denn viel wichtiger als der Ausgang der Wahlen sind offenbar Koalitionsgespräche. Und wir sehen, offenbar geht die Staatsgewalt in Deutschland eben nicht vom Volk aus, sondern von irgendwelchen Funktionären, die sich da in Hinterzimmern treffen und irgendwelche Versprechungen abgeben, wie sie sich gegenseitig helfen. Und das kann gar nicht anders ausgehen als zu einem großen Schaden der Demokratie. Ist gar nicht anders möglich, weil irgendwann sagen sich die Leute ja auch, ja, warum gehen wir eigentlich noch wählen? Bei den letzten Wahlen ist unbestritten, dass zum Beispiel die Frage der Zuwanderung, die weitgehend unkontrolliert abläuft, dass das eine der wichtigsten Fragen ist der Bevölkerung. Und was ist passiert? Nur wenige Tage nach dieser Bundestagswahl wurden wieder Hunderte von Afghanen und Syrern eingeflogen. Also das ist doch dem Volk ins Gesicht gespuckt von den Politikern. Die sagen einfach, wir tun es, weil wir es können und es hindert uns niemand. Es gibt nicht einmal einen kritischen Artikel, sondern wenn dem so wäre, dann hängen wir denen nur die Etikette rechtsextrem an, populistisch, AfD nahe, Putin-Versteher oder was weiß ich was, und dann machen wir weiter. Aber eine Wahl sollte einen Wechsel haben. Und ich meine, wir haben es jetzt gesehen, nur ganz oberflächlich, man brauchte gar nicht mal so sehr in die Details zu gehen. Alle Parteien, die letzte Regierung gebildet haben, haben massiv verloren und sind sogar aus dem Parlament rausgeflogen. Da kann man doch nicht im gleichen Sinne weitermachen. Und es ist mir da im Grunde völlig egal, was ein Verfassungsgericht sagt und was irgendwelche Leitmedien sagen. Es ist falsch. Der Wille des Wählers geht in eine andere Richtung.
Aber hat sich nicht da ein Wandel vollzogen, Claudio? Ich will auf den Begriff der Demut zurück. Den finde ich sehr eindrücklich. Du sagst, repräsentative Demokratie bedarf der Demut bei den Mandatsträgern. Die sollten sich idealerweise immer gewahr sein, dass sie nur eine abgeleitete Macht innehaben, nämlich die, die vom Volke ausgeht. Der Eindruck, den man jetzt hat in dieser aktuellen Gemengelage, aber schon länger eigentlich, ist, dass man dem Volk, wenn überhaupt, nur vor den Wahlen aufs Maul schaut, dass man ihnen dann ein schönes Plakat, einen schönen Slogan präsentiert, bei dem die Leute sagen dann, ja, natürlich, so muss es sein, der verspricht mir das, also wähle ich ihn auch. Und dann verfährt aktuell Friedrich Merz, so wie Angela Merkel, in ihrer berühmten Aussage, man darf sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch nach den Wahlen gilt. Die Wahlen dienen augenscheinlich nur einer demokratischen oder scheindemokratischen Legitimation einer Mandatserringung. Ja? Und wenn ich das Mandat habe, vor allen Dingen dann in Deutschland, wenn du alle 4 oder alle 5 Jahre gewählt wirst, dann kann es mir doch eigentlich egal sein, was der Wähler von mir denkt. Ich arbeite 4 Jahre, 5 Jahre vor mich hin und vor den Wahlen erzähle ich denen dann wieder eine gut klingende Geschichte, damit ich wiedergewählt werde.
Also eines der wichtigsten Mittel, so im Sinne einer Sofortmaßnahme, wäre wahrscheinlich, den Parteien das Geld wegzunehmen und auch die Politikergehälter massiv zu kürzen. Das würde schon enorm viel bringen, weil dann kommen auch die Leute, die sich zur Verfügung stellen für solche Ämter. Und ich meine, die Politik ist etwas Wichtiges, ich will das überhaupt nicht kleinreden oder so, aber auch Menschen, die dann charakterlich geeignet sind und nicht einfach solche, die finden, das ist jetzt meine Berufswahl. Und ich meine, wenn ich sehe, was da ja zum Teil rumschwirrt, bis ins Ministeramt, Leute, die überhaupt noch nie irgendwie einen Brotberuf ausüben mussten, die vom Studium, das sie abgebrochen haben, weg, vielleicht über 2, 3 Gelegenheitsjobs dann in die Politik kamen, das sind nicht die Leute, die wir brauchen. Und umgekehrt haben wir auch von der Wirtschaft her, anstatt dass die sich einbringt und Forderungen erhebt, arrangiert sich die mit der Politik. Und das war natürlich unter Merkel verheerend. Die waren völlig begeistert, auch über die schlimmsten Maßnahmen, die da kamen, über diesen ganzen Klimawahnsinn. Und diese haben immer nur gesagt, ja, das ist gut, wir sind bereit, wir opfern unsere Automobilindustrie und so weiter. Und jetzt plötzlich sieht man, was man da angerichtet hat. Vielleicht kann man es noch retten, vielleicht ist es auch schon zu spät. Aber die Politik muss zu ihrer Ernsthaftigkeit zurückfinden. Da geben auch diese Demut. Also wenn das nicht einfach ein Beruf ist wie jeder andere, nur noch besser bezahlt und weniger Verantwortung, sondern wirklich auch, dass die Leute dorthin gehen, die charakterlich geeignet sind, da wäre wahrscheinlich schon sehr viel erreicht. Aber im Moment, das geht um so viel Geld und dann erhöhen sie sich auch ständig die Bezüge. Das wäre eine andere Frage, ob man sich fragen muss. Ich meine, wie viel das ein Politiker verdienen soll, das muss doch der bestimmen, der es bezahlen muss. jede Verkäuferin wird der Lohn festgelegt, was ist branchenüblich und so weiter. Einer zahlt ein bisschen mehr, hat dafür andere Nachteile und so weiter, dann spielt sich das ein. Politiker sind die einzigen Menschen auf der ganzen Welt, die sich ihre Gehälter frei festlegen können. Ich glaube, in der EU ist es 7 oder 9 Mal einfach die Bezüge erhöht worden. Das ist ein Selbstbedienungsladen und das müsste dringend abgestellt werden. Das wäre die wichtigste Maßnahme, um wieder zu einer Kultur des Dienens zurückzufinden. Man müsste nämlich auch den Ministern wieder mal erinnern,
woher der Begriff Ministrare kommt, richtig.
Was Ministrare eigentlich heißt, genau. Oder die haben den Eindruck, sie seien Gouvernanten. Und das sind sie nicht. Sie haben zu dienen und nicht zu erziehen. Oder das fing schon an unter Merkel mit diesem Nudging. Also das Nudging, das tönt so nett. Etwas stupsen, brauchen wir kein Gesetz, sondern wir sagen einfach nur, du, es gibt ja noch eine andere Lösung und so weiter. Aber wenn ich das zulasse, das Nudging, dann habe ich doch den Nudger, also den, der stupst, und derjenige, der gestoßen will. Und der Nudger steht doch automatisch über dem Genatschten. Und dann geht eben die Staatsgewalt schon nicht vom Volke aus. Genauso mit der Zensur. Wenn ein Staat sich anmaßt, zu sagen, ja, wir wissen, was gut ist, wir schützen euch vor falschen Meinungen. Ja, Moment, dann stellst du dich ja über mich. Also geht die Staatsgewalt nicht vom Volke aus. Der Zensor ist immer dann der Höchste. Und nein, der Zensor hat zu dienen. Ich will ja nicht einmal sagen, dass es in Kriegszeiten oder so vielleicht nicht manchmal nicht nötig ist, gewisse Meinungen zu kontrollieren. Selbst wenn man sich auf diesen Standpunkt stellt, ich werde da zwar sehr zurückhaltend, aber ich will es nicht einmal total ausklammern, kann man doch nicht einfach grundsätzlich sagen, wir schützen euch vor falschen Meldungen. Vor allem, wenn man dann noch berücksichtigt, wie viele falsche Informationen uns die Regierenden zugemutet haben während der Corona-Zeit. Was es da rauskommt, wo sie überall gelogen haben und sie mussten gewusst haben, dass sie lügen.
Jetzt haben wir aber ein grundsätzliches anderes Verständnis vom Parlamentarismus oder vom Parlamentarierdasein zwischen der Schweiz und Deutschland, weil in der Schweiz das Milizsystem noch vorherrschend ist, wobei auch dort, wie ich höre, die Berufspolitiker langsam mehr werden. Aber in Deutschland ist das Berufspolitikertum gang und gäbe. Man wird einmal in ein Parlament hineingewählt, vor allem in Bayern, aus dem Bundesland, aus dem ich ursprünglich stamme. Da gibt es noch den Spruch, du kannst einen schwarzen Sack aufstellen und egal wer da kandidiert, der wird gewählt. Hat auch die Bundestagswahl aktuell ja gezeigt, dass alle Direktmandate an die CSU gegangen sind. Ich glaube, mit einer kleinen Ausnahme oder 2 Stimmkreisen in München, die gingen an die Grünen, aber ansonsten das ganze Land schwarz. Das bedingt zum einen natürlich überhaupt keine besonderen Anforderungen an die Persönlichkeit, sondern es bedingt Anforderungen an die Nominierung. In dem Moment, wo du die Nominierung schaffst, dass du der Kandidat bist für diesen Wahlkreis, kannst du davon ausgehen, du hast das Mandat sicher und wenn du keine silbernen Löffel klaust, dann kannst du mit diesem Mandat in die Rente gehen. Ja. Besondere Anforderungen an die Persönlichkeit werden nicht mehr gestellt. Und in der Schweiz, da hast du jetzt mehr Ahnung, Claudio, wie es da läuft, aber da gibt es ja auch schon mehr und mehr Persönlichkeiten, die eher Parteikarriere aufzuweisen haben, als dass sie eine Berufskarriere aufzuweisen haben.
Ja, das ist ein riesiges Problem. Und die Medien hätten hier eine wichtige Rolle wahrzunehmen. Manchmal würde es genügen, jemandem einfach ein paar Fragen zu stellen und dann merken die Wähler sehr schnell, ob da Substanz vorhanden ist oder eben nicht. Ich glaube auch, wir brauchen nicht ein Parlament, das möglichst viel dort in der Bundeshauptstadt ist, ob es aus Berlin oder Bern ist oder Wien, sondern eines, das sich der Bedeutung seiner Aufgabe bewusst ist, auch entscheidet. Gerade im Kanton Zürich hat sich da die Justizdirektorin sehr despektierlich geäußert über die Geschäftsprüfungskommission, also über dieses Gremium, das der Regierung auf die Finger schaut. Und es freut mich, wie sich jetzt das Parlament hier wehrt und sagt, das geht nicht. Das Parlament muss einfach klar machen, dass es als Vertreter des Volkes, eben von dem die Staatsgewalt ausgeht, eben über der Regierung steht. Aber wenn natürlich alle nur sehen, oh, die Regierung, die fährt die schöneren Autos, also müssen wir schauen, dass wir mit denen gut auskommen, das ist nicht der Sinn der Sache. Sinn der Sache ist das Allgemeinwohl und das, was der Auftrag ist nach Grundgesetz oder Verfassung. Die sollten einfach aufhören, sich ständig da eigentlich zu bereichern auf Kosten derjenigen, die sich gar nicht wehren können.
Du schreibst in deinem Blog, politische Justiz, die Juristen sind die Schlimmsten. Sind die Juristen die Schlimmsten im Staate?
Ja, es gibt ja da diesen Film Nürnberg mit Burt Lancaster, Spencer Tracy und so. Nach dem großen Kriegsverbrechertribunal gibt es ja noch die kleineren Prozesse für die Ärzte oder eben auch für die Juristen. Als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, wie da der Burt Lancaster bloß aufsteht und sagt eigentlich, wie schlimm das ihr Versagen war, das hat mich einfach sehr, sehr beeindruckt, schon als Kind. Vielleicht hat sich dadurch auch mein Gerechtigkeitsempfinden entwickelt. Weil Juristen, gerade in diesen wichtigen Positionen, das sind Leute, die gut ausgebildet sind, die Pro und Contra abwägen können. Und wenn sie nicht mehr sehen, was ihre wichtige Funktion ist in einem Rechtsstaat, sondern einfach nur noch sie ihre Rolle darin sehen, der Regierung zuzudienen, dann schaden sie dem Rechtsstaat oder der Res Publica insgesamt. Und das finde ich natürlich eine fürchterliche Vorstellung. Ich habe mich damit auseinandergesetzt. Ich zitiere das ja auch in diesem Artikel über die Juristen. Der Deutsche Juristentag von 2016 in Essen hat sich genau mit solchen Fragen da beschäftigt. Interessant, die waren sich eigentlich da auch einig, die großen Redner haben gesagt, ja, die Juristen sind wirklich nicht die mutigsten und sie könnten nicht ausschließen, dass sich etwas wiederholt wie damals zu Ende der Weimarer Republik und Anfang des Hitlerreiches, wo man sich einfach leicht instrumentalisieren ließ. Und der Bumke, also der größte Richter des Reichsgerichtes, der sich ja nachher auch Ende des Krieges das Leben genommen hat, wie er geschrieben hat, in seinem Abschiedsbrief, möge mein Schicksal denen zur Warnung gereichen, die da glauben, die Majestät des Rechts hätte den politischen Notwendigkeiten zu weichen. Und genau darum geht es, oder wenn ich eine Klimaneutralität plötzlich zum höchsten Ziel erkläre, zur politischen Notwendigkeit, der alles unterzuordnen ist, dann mache ich daraus einen neuen Staat, habe ich dann einfach einen Hebel, mit dem ich alles andere beiseite schieben kann. Wir haben das gesehen, auch während Corona, wie weit der Staat zu gehen bereit ist. Er stützt sich auf irgendeinen Notstand. Wir müssen nicht mal, ob er gerechtfertigt ist oder nicht. Das wird nicht einmal untersucht, er wird nur behauptet. Und daraus werden schwerwiegende Maßnahmen zulasten der Bürgerinnen und Bürger abgeleitet. Und das ist einfach das Verheerende. Deshalb sind Juristen wahrscheinlich wirklich die Schlimmsten, wenn sie sich nicht ihrer unglaublich wichtigen Aufgabe in einem Rechtsstaat bewusst sind, eben auch die Regierung zu kontrollieren.
Und damit komme ich zur Kurzfassung der Radbruchschen Formel. Recht ist der Wille zur Gerechtigkeit. Und der Wille zur Gerechtigkeit bedingt mehr als die rein formalistische, rechtspositivistische Rechtsanwendung, wie wir sie jüngst in Karlsruhe vom Bundesverfassungsgericht in den äußerst schmal begründeten Beschlüssen gelesen haben, wo es dann hieß, nein, das ist alles verfassungsrechtlich unbedenklich, was da im Bundestag gelaufen ist. Ich danke dir für die Impulse und freue mich auf unser nächstes Gespräch.
Ich freue mich auch.
Das war unsere Sendung Der Rechtsstaat im Kontrafunk. Mein Name ist Michael Moser. Auf Wiederhören im Kontrafunk.